Wahrscheinlich geht es den meisten von uns sehr ähnlich, wenn es darum geht, mehr Zeit zu gewinnen. Dann sind wir offen, dann wünschen wir uns oft auch innovative neue Ansätze und am liebsten haben wir es natürlich gleichzeitig, wenn das auch unsere Effizienz noch zusätzlich fördert. Es gibt aber auch einfach Hinweise bzw. Tipps, die können am Ende viel mehr Schaden anrichten, als dass sie dich wirklich weiterbringen. Und gerade um das Thema Schlaf, also die nächtliche Erholung, gibt es wirklich Aussagen, die sind geradezu gesundheitsgefährdend. Wenn das für dich interessant ist, dann möchte ich dich bitten, einfach dran zu bleiben. Ich habe heute eine sehr, sehr spannende Folge für dich vorbereitet. Ich starte mal im Kontext der heutigen Podcast-Folge wirklich mit einer Aussage, die ich vor einiger Zeit von einer Person von der Bühne gehört habe. Und du wirst schnell merken, dass diese Person nicht so fundiert im Bereich Gesundheitswissen war. Wer spielt darüber hinaus gar keine Rolle? Und ich sage das auch nur, um zu verdeutlichen, wie widersinnig am Ende auch das Handeln und das Denken vieler Menschen ist, wenn es darum geht, die Produktivität zu fördern und die Gesundheit zu erhalten. Die Aussage lautete, schlaf schneller. Ich meine, schlaf schneller hieß nichts anderes als reduziere deine nächtliche Erholung und schaff dir einfach mehr Zeit für Arbeit. Und wenn wir unsere Erholung reduzieren, unsere Regenerationszeit reduzieren, dann dürfte den meisten Menschen schon klar sein, dass das vielleicht gar nicht so clever ist. Für den Moment entsteht möglicherweise etwas mehr Arbeitszeit, aber mittel- und ganz sicher langfristig entsteht ein enormes Risiko für die Gesundheit. Ich habe dann direkt mal ein paar weitere Ideen entwickelt. Wie wäre es denn, wenn wir möglicherweise noch auf unsere Nahrungsaufnahme verzichten? Denn das kostet ja am Ende auch Zeit, selbst das Trinken, die Flüssigkeit ranzuholen, sie zu konsumieren, sie möglicherweise dann auch bald wieder wegbringen zu dürfen. Und das ganze Thema um Freunde und soziale Kontakte, das ist ja auch etwas, was durchaus anspruchsvoll ist, sich auf andere Menschen einzulassen, sie zu besuchen, sie zu empfangen, etwas vorzubereiten. Sollen wir das nicht vielleicht auch am besten noch abstellen, weil das alles reine Zeitverschwendung ist? Du merkst, dieses Thema, es macht mich einfach ein wenig sauer. Es gibt für mich zwei grundsätzliche Dinge. Wir können gerne kontrovers auch über Dinge sprechen und diskutieren und es gibt sicher auch unterschiedliche Meinungen und sicher auch unterschiedliche Begründungen für diese Meinung. Aber sich auf eine Bühne zu stellen und einem Publikum mit einer Expertise, die dieser Mensch ja hatte, zu vermitteln, dass es sinnvoll ist, die Regenerationszeiten schlichtweg zu verkürzen und schneller zu schlafen, ist ziemlich Banane. Und in solchen Fällen ist es einfach sinnvoller, den Mund zu halten, als eben auch mit der Person, die man dann ist und der Aufmerksamkeit, die man da bekommt, Menschen irgendwelchen Schwachsinn zu vermitteln. Das ist aber das Einzige, was ich jetzt in diesem Kontext zu dieser Aussage und zu dieser Person dann noch sagen wollte, sondern ich möchte verdeutlichen, was das eigentliche Problem ist. Wir wissen nämlich ganz klar aus wissenschaftlichen Studien, dass ausreichende und vor allen Dingen qualitative Regeneration, die im Schlaf nur so stattfinden kann, ganz wesentlich dafür ist, dass unser Organismus Reparaturprozesse voranbringen kann. Und es ist schlichtweg auch das Fundament für eine hohe Leistungsfähigkeit. Schlafmangel resultiert unmittelbar und schon am Folgetag, und das werden auch Menschen und du vielleicht ja auch erlebt haben, in einer verminderten Aufmerksamkeit, in einer häufigeren Fehleranfälligkeit, in einer schlechteren Stimmung, in einer schlechteren Qualität auch für Entscheidungen. Und dabei ist eben der Leistungseinbruch auf körperlicher und geistiger Ebene zu beobachten. Und diese Einflüsse, die sind rapide. Und deswegen ist es mir ganz wichtig zu sagen, es ist der typische Wahnsinn von Menschen, dass sie ernsthaft in Erwägung ziehen, auf Kosten ihrer Gesundheit Zeit sparen zu wollen, um eigentlich im selben Zuge auch noch davon auszugehen, dass sie ihr Arbeitspensum erhöhen können oder die Qualität ihrer Ergebnisse verbessern können. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ich kann es nicht verstehen. Es fällt mir schwer dafür, auch empfänglich zu sein. Und mir ist es deswegen so wichtig, auch klare Aussagen dazu zu treffen. Wir wissen nämlich auch, dass wir von den kurzfristigen negativen Einflüssen abgesehen eine ganze Bandbreite chronischer Krankheiten geradezu befeuern, wenn es um Schlafmangel geht. Und das sind Krankheiten wie Depressionen zum Beispiel. Krebs findet auch einen großen Nährboden in Schlafmangel. Und trotzdem ist es so, und da will ich auch ganz offen drüber sprechen, weil es wichtig ist, auch dieses Verständnis zu gewinnen, dass es paradoxerweise tatsächlich so wirken kann, als wäre kurzfristig die Leistungsfähigkeit erhöht, denn der Körper reagiert mit der Ausschüttung von Stresshormonen. Das sind beispielsweise Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin und die fördern tatsächlich kurzfristig die Leistungsfähigkeit. Der menschliche Organismus hat sich im Zuge der Evolution diesen Mechanismus, dieses Zusammenspiel zunutze gemacht, um beispielsweise in Angriffs- oder Fluchtsituationen ein bisschen mehr rausholen zu können. Das heißt, wir haben beispielsweise die Engstellung von Gefäßen in bestimmten Bereichen, beziehungsweise auch die Vergrößerung, wenn es um die Versorgung mit Nährstoff und Sauerstoff geht, wenn es um die Muskulatur in dem Fall ganz speziell geht. Wir haben eine Erhöhung des Blutdrucks, eine Beschleunigung der Herzfrequenz. Wir haben eine Erhöhung der Blutzuckerspiegel, um eben möglichst schnell auch Energie zur Verfügung zu stellen. Das mag jetzt im ersten Moment gar nicht so kritisch klingen. Ist es ja auch nicht für den Moment. Aber mittel- und langfristig sind diese ständigen Stressreaktionen im Körper einfach der Tür- und Toröffner für Krankheiten, wie Stoffwechselerkrankungen, Typ 2 Diabetes beispielsweise. Und Bluthochdruck ist etwas, was einen großen Teil unserer Gesellschaft betrifft. Und ich sage mal in Anführungszeichen, leider tut das lange Zeit nicht weh und bleibt damit auch unentdeckt und ist dann für viele, viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen mitverantwortlich. Herzinfarkt, Schlaganfall, Aneurysmen, das alles, Arteriosklerose findet tatsächlich auch einen großen, großen Entstehung, eine große Einflussnahme durch das Thema Bluthochdruck. Trotzdem magst du dich ja fragen, inwiefern die richtige Schlafdauer und auch eine Reduktion der Schlafdauer sich förderlich für deinen Alltag und deine Gesundheit anfühlen kann. Und wer sich damit so ein bisschen anfängt zu beschäftigen, der stößt möglicherweise auch auf das Stichwort polyphasischer Schlaf, also mehrphasischer Schlaf. Und wir beobachten den beispielsweise bei Kleinstkindern, bei Babys, die ja nicht diese typischen Tag-Nacht-Rhythmen haben, auch lange Zeit nicht, sondern immer ein paar Stunden schlafen, Moment wach sind, um wieder ein paar Stunden zu schlafen. Und das ist am Anfang deutlich umfangreicher und reduziert sich dann etwas. Ich werde gleich nochmal was zur Schlafdauer sagen, weil auch die verändert sich im Laufe unseres Lebens etwas. Polyphasischer Schlaf beruht zunächst darauf, dass wir annehmen, dass die Schlafrhythmen wie der Tiefschlaf oder Leichtschlafphasen, REM-Schlaf, das dürfte dir auch was sagen, meist unterschiedliche Zeitfenster umfasst. Und so ein Tiefschlaf hat meist eine Dauer so irgendwo zwischen 80, 90 bis 120 Minuten. Und wenn man jetzt sagen würde, hey, lass mich doch einfach diesen erholsamen Schlaf nutzen und dann kann ich ja wieder aktiv werden, der übersieht ein paar ganz wesentliche Mechanismen, die noch dahinter stehen. Deswegen, ich will direkt an der Stelle sagen, polyphasischer Schlaf als gesunder Schlaf, als erholsamer Schlaf ist sehr, sehr umstritten. Auch gerade die wissenschaftliche Literatur hat dafür bis heute keine positiven, eindeutig stichhaltigen Beweise gefunden, dass das eine gesunde und kluge Herangehensweise ist, um auch produktiver natürlich zu werden, aber vor allen Dingen gesund zu bleiben. Und da spielt zum Beispiel eine Rolle, dass erstmal die Tiefschlafphasen von Person zu Person sehr unterschiedlich sind. Aber selbst Bei einer Person sind die unterschiedlich und hängen zum Beispiel von der Tageszeit ab. Sie hängen von den klimatischen Umständen ab. Sie hängen von einem Ernährungszustand, Infekten, Stresszustand, Bewegung und all diesen Dingen statt. Und so können sie zum Beispiel bei einer Person schon von einem auf den nächsten Tag schwanken. Auch ist die Frage, wie schnell komme ich in eine solche Schlafphase rein, sehr, sehr unterschiedlich. Und ich will vor allen Dingen betonen, dass es tatsächlich so ist in unserem Körper und Organismus, dass auch bestimmte Prozesse erst im Zuge einer bestimmten Schlafdauer eintreten. Und das bezieht sich vor allen Dingen auf Reparaturprozesse oder auch Lernprozesse unseres Körpers. Wir sortieren nachts ein paar Milliarden Zellen aus oder reparieren sie, die nicht mehr ihre Funktion erfüllen können. Und das sind 2 Milliarden Stück, das ist eine ganze Menge. Und dafür darf unser Organismus auch eine bestimmte Zeit haben und er darf natürlich auch auf günstige Voraussetzungen treffen. Stichwort Schlafumfeld, Schlafhygiene, Schlafvorbereitung, das alles spielt dann mit rein. Das sind oft kleinere Tricks und die sind auch davon abhängig, wie ein Mensch einfach persönlich für sich aufgestellt ist. Aber was auch noch ein Faktor ist, und das wissen zum Beispiel auch viele Menschen nicht, auch unsere Nierenaktivität ist ja unterschiedlich und nachts oft angeregt. Und da wissen wir, dass beispielsweise, um nur einen Punkt hervorzuheben, ein bestimmtes Hormon, Vasopressin heißt das, von der Niere erst nach 5 Stunden gebildet wird, um beispielsweise aus dem Urin dann Flüssigkeit zurückzugewinnen, also Wasser im Körper zu halten und einer Dehydrierung vorzubeugen. Wer zum Beispiel sehr kurz schläft und auch unter 5 Stunden, und das sollte wirklich die absolute Ausnahme sein, weil eindeutig auch die Anzahl an Tumorzellen schon nach wenigen Tagen im Körper erhöht ist, der darf mindestens wissen, auch in Bezug auf die Nierenaktivität, dass dann der Flüssigkeitsbedarf morgens noch mal etwas größer ist. Und das ist auch ein ganz klarer Tipp, den ich dir geben möchte. Wir verlieren alle über Nacht Flüssigkeit und deswegen solltest du morgens mindestens 1 bis 2 Gläser, also so einen halben Liter darf das auf jeden Fall auch umfassen, an Flüssigkeit zu dir nehmen. Und Flüssigkeit ist Wasser, nicht Kaffee, am besten warm, weil es dann vom Körper besser aufgenommen werden kann, am besten ohne Kohlensäure. Und dann gleichst du den Flüssigkeitsmangel auf und du regst auch deinen Darm zur Aktivität an, sodass der für die Nahrungsaufnahme, die dann ja meist auch nach einigen Stunden oder schon direkt folgt, vorbereitet ist. Ich werde dir natürlich auch mal eine Studie, eine Übersichtsarbeit zum Thema mehrphasischer Schlaf hier verlinken, dann kannst du mal ein Gefühl dafür bekommen. Und nochmal, es ist eindeutig so, dass es negativ ist. Und ich will auch noch einen Aspekt, der ja auch in unserer Kultur eine große Rolle spielt, der auch ja, empfindlich gestört wird, hervorheben. Und das betrifft die Nahrungsaufnahme. Also erstmal wissen wir, dass wenn wir unter 6 Stunden schlafen, dann verbrauchen wir nicht weniger Energie, aber die Energie wird nicht mehr aus Fettdepots gewonnen, sondern aus Glykogendepots gewonnen. Und das ist meist aus der Muskulatur. Das heißt, es ist eine Form von Kannibalismus. Wir würden wohl alle mal das ein oder andere Gramm Fett auch hergeben, was an der falschen Stelle des Körpers sitzt und uns stört. Aber Muskulatur zu verstoffwechseln, nur weil wir wenig schlafen, macht wenig Sinn. Man hat auch beobachtet, dass Menschen, die eben dieses mehrphasische Schlafen für sich ausprobiert haben, die hatten mehr Zeit, überhaupt keine Frage, aber sie hatten zum Beispiel nicht mehr diesen typischen nächtliche Nahrungsmittelpause und haben dadurch oft mehr gegessen, häufiger gegessen, und das wirkte sich dann natürlich auch auf das Körpergewicht aus, und das ist etwas, was in der Zunahme des Körpergewichts auch in der Zunahme des Körperfetts sich gezeigt hat, und es ist nicht besonders sinnvoll. Was ich schon im Rahmen von Ruhezeiten wichtig finde, einmal hervorzuheben und was nichts mit mehrphasischem Schlaf zu tun hat, ist der Powernap. Also sich mal über den Tag einen Moment zur Ruhe zu legen, mal so bis zu 30 Minuten sogar dann auch zu schlafen. Das kann ich jedem empfehlen, das kann ich auch gerade Menschen im Büro eigentlich nur ans Herz legen. Am besten eine Kombination aus bisschen aktivieren, bisschen erholen. Ich werde, und das verspreche ich dir jetzt schon beim nächsten Mal, auch in der nächsten Folge etwas über den Biorhythmus erzählen, was unglaublich spannend ist, um festzustellen, wann der Körper wie auch leistungsfähiger ist oder nicht. Und das hat jeder Mensch und deswegen ist es auch so wichtig, das zu verstehen, um den Alltag zu gestalten. Aber was ich per se sagen kann, ist, in der Mittagspause sich einen Moment zur Ruhe zu begeben, den Kopf auf den Schreibtisch zu legen und auch nur ein paar Minuten runterzufahren, ist sehr sinnvoll und am besten kombinierst du das dann nochmal mit einer gezielten körperlichen Aktivierung, wie du es aus der 3x3-Formel auch kennst, oder gehst ein paar Schritte an die frische Luft oder steigst einfach ein paar Treppenstufen und das ist auch eine gute Möglichkeit. Und diese Erholungszeit ist einfach wichtig, um beispielsweise das Risiko für Infekte oder auch bei Stress entgegenzuwirken. Denn die, und das ist jetzt losgelöst vom Powernap, die Erholungszeit nimmt in diesen Fällen zu. Wenn du körperlich sehr aktiv bist, als Sportler beispielsweise auch, dann hast du einen größeren Regenerationsbedarf. Aber auch eben, wenn du im Büro sehr eingespannt ist, wenn stressreiche Phasen und Projekte laufen, die dir viel abverlangen, dann ist auch die Regenerationszeit durchaus erhöht. Und gerade wenn wir etwas ausbrüten und du beobachtest, dass du mehr Ruhezeiten brauchst, dann ist das auch ein ganz klares Signal dafür, dem Körper diese Zeit zu geben. Denn grundsätzlich kann man sagen, dass die Schlafdauer bei Kleinstkindern oft an über 20 Stunden ranragt, dann bei Kindern so in dem Bereich 16, 17 Stunden auch noch liegen kann, bei Jugendlichen eben auch noch 12 bis 14 Stunden betragen kann und dann im Erwachsenenalter kommen wir irgendwo in so einem Bereich 7, 8 Stunden gut aus. Es kann nochmal, wie gesagt, auch bei bestimmten Menschen, bei bestimmten Aufgaben und Belastungen unterschiedlich sein. Es gibt zum Beispiel eine große Studie der American Cancer Association und die hat gezeigt, dass so im Schnitt 7,5 Stunden wirklich eine gute Grundlage ist, um den Organismus auch vor chronischen Krankheiten wie Krebs zu schützen. Ich möchte schon hervorheben, dass es auch auf die Schlafqualität dabei ankommt. In meinen Mentorings und in der Analyse von Menschen, die ich begleite, schauen wir uns zum Beispiel auch die Gene in dem Zusammenhang an. Und es gibt eben auch aus den Genen resultierend bestimmte Regenerationstypen, bestimmte Regenerationsmuster, die per se die reine Schlafdauer nicht als entscheidendes Kriterium machen, weil der Schlaf oft eben unterbrochen sein kann für gewisse Zeiten. Und dann entsteht auch über Nacht schnell mal ein Delay von anderthalb Stunden Ruhezeit, echter Ruhezeit. Und die darf natürlich irgendwo auch wieder dann stattfinden. Und das ist wichtig zu verstehen, dass auch die in dem Zusammenhang eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und ansonsten möchte ich dir jetzt zum Abschluss der heutigen Folge noch ein paar Tipps einfach geben, was das Schlafumfeld, die Schlafhygiene angeht. Und da möchte ich allen voran sagen, Schlaf ist wie eigentlich Training mit bestimmten Routinen und einer Vorbereitung verbunden. Wenn Menschen meinen, dass für eine gute Erholung das Bearbeiten von irgendwelchen Projekten aus dem Beruf abends noch sinnvoll ist oder Streitgespräche zwischen Eheleuten wollte ich schon sagen, aber es können ja auch Partner, Partnerin sein, dann ist das absolut kontraproduktiv. Das macht überhaupt keinen Sinn. Gerade auch die Arbeit an Bildschirmen oder das Reinhämmern von irgendwelchen Videosequenzen bei 400 Hertz oder was haben die Geräte heute teilweise, 800 Hertz, ist nicht besonders sinnvoll, um danach zur Ruhe zu kommen. Gut wäre zum Beispiel, abends nicht mehr so viel zu essen, auch gar nicht so kleine Snacks oder Alkohol oder ähnliches. Das erschwert die Regenerationszeit auch gerade für den Verdauungstrakt in der Nacht und stört empfindlich die Erholung dann. Da macht es Sinn, nur noch leichte Kost zu essen und nach 19 Uhr vielleicht auch einfach gar nichts mehr. Stattdessen kannst du was Langweiliges mal machen, also wirklich und Langweiliges setz mal in Anführungszeichen, ein Buch lesen, vielleicht auch eins, was gar nicht so spannend ist. Du kannst noch einen kleinen Spaziergang machen. Du kannst ein bisschen meditieren oder noch eine Atemübung machen. Du kannst so ein bisschen monotone Aufgaben natürlich auch machen, wie die Spülmaschine auszuräumen oder sowas. Oder noch ein bisschen Wäsche zusammenlegen, keine Ahnung. Aber solche Sachen, die dich eben auch einfach nicht besonders geistig fordern dürften. Ja, und ansonsten kann das auch noch ein bisschen Bewegung beinhalten, noch ein paar kleinere Stretching-Sachen, ein paar Schritte an der frischen Luft, toll. Das sind Sachen, die wirklich die Ruhezeit auch einleiten und einen qualitativen Schlaf erheblich beeinflussen können. Das Schlafumfeld selber sollte frei von Elektroquellen sein. Und es gibt Menschen, die sind empfindlicher, andere sind da weniger empfindlich, aber du kannst eben auch wirklich ja dein Umfeld, dein Schlafumfeld mal analysieren. Wo sind Störquellen, auch Wasseradern oder ähnliches, vielleicht auch Richtung Feng Shui, wenn du dafür offen bist. Das alles ist ja durchaus eine gute Herangehensweise, um für sich persönlich die Schlafqualität auch zu verbessern. Ich empfehle, frische Luft zu haben, also auch zu gucken, bestimmte Pflanzen ziehen ja mehr Sauerstoff und gerade des Nachts können sie keinen Sauerstoff produzieren, sodass auch CO2 mit gebildet wird, dass du darauf mal achtest, dass du Störquellen auch Lautstärke angehst, das möglichst versuchst zu reduzieren. Am besten schläft man vielleicht ja wirklich bei offenem Fenster. In der Stadt kann das aber schwierig sein, wenn dann irgendwie um 4 Uhr schon die erste Bahn durch die Straße rumpelt, also oder irgendwelche Feiernde nachts noch am Fenster vorbei krakeelen sind, weil die gerade in einem anderen Stimmungsthema drin sind. Aber an der Stelle kannst du eben auch erheblich dein Schlafumfeld noch verbessern und dann kann man natürlich gerade über die Gestaltung der Schlafstätte selber unheimlich viel machen und das wäre schon alleine ein eigenes Thema. Deswegen will ich da heute nicht ganz so viel drüber erzählen, aber das sind ganz wesentliche Faktoren, um einfach auch den Schlaf selber optimal und regenerativ und in diesem Sinne auch erholsam zu gestalten. Ja, vielleicht war ja der Podcast heute dann für dich eine gute Schlafvorbereitung. Ich wünsche dir auf jeden Fall für deine nächste Ruhephase süße Träume, angenehme Nachtruhe und freue mich auf unsere nächste Begegnung. Bis dahin, alles Gute für dich. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit. Bis zum nächsten Mal.